Deutsches Reiseradio, Ausgabe 69 und Teil 2 von der ITB in Berlin. Seit dem Krisensommer 2016 hat sich einiges verändert. Lee Marvin und Clint Eastwood zogen im gleichnamigen Western einst westwärts mit dem Wind. Die Reisemultis werden es in der Sommersaison 17 ebenso machen. Es gibt aber mehrere Unterschiede. Die Westernhelden zogen ins Ungewisse, unsere Reiseunternehmen ziehen eher auf die vermeintlich sichere Seite. So wie sich die Buchungstrends auf der ITB abgezeichnet haben, wird die Türkei auch im Sommer 17 nicht auf der Favoritenliste von Urlaubern stehen. Das ist gut so, wenn es um die Türkei und ihre Staatspolitik geht. Vielleicht bewegt die wirtschaftliche Not die Menschen dazu, für Demokratie und Freiheit zu kämpfen und damit die internationale Gemeinschaft auch der Reisenden zurückzubringen. Aber das wird wohl dauern. Die alten neuen Ziele Freudes standen sie doch in den letzten Jahren eher im Schatten. Da wird wohl in den nächsten Monaten am Teutonengrill in Rimini, an der Algarve in Kroatien oder in Bulgarien der eine oder andere Investitionsstau in Angriff genommen werden. Was der Türken leid ist, wird so schnell zur Hoffnungsperspektive von Italienern, Bulgaren und Portugiesen. Wie aber wird es perspektivisch wirklich weitergehen? Sind diese Länder Lückenbüßer und dürfen sich jetzt wieder eine etwas größere Scheibe vom Kuchen abschneiden? Ja, es ist eine Chance, sagt mir Line Leiter auf der ITB, Touristikerin und Portugiesin. Sie weiß, wovon sie spricht, wenn es um wirtschaftlichen Auf- oder auch Abschwung geht.
Ich weiß nicht, wie lange das gehen wird. Das heißt, das Land bekommt sehr, sehr viele Gäste. Natürlich nach einer Situation, wie wir die letzten Jahre gehabt haben mit der Krise. Das gibt einen sehr großen Aufschwung an diesem Land. Das wird auch die jungen Leute, die einfach damals ihre Arbeitsplätze verloren haben und die dann in der Zeit neue Ideen entwickelt haben, das gibt wirklich einen Aufschwung.
Aus der positiven Äußerung hört man aber auch eine gute Portion Skepsis heraus. Denn wenn der Trend gen westliches Mittelmeer und Atlantik nur ein Strohfeuer ist, dann könnte bei wechselnder Windrichtung sehr schnell das unangenehme Aufwachen folgen und der Wirtschaftstraum ist einmal mehr ausgeträumt.
Wie lange das dauern wird, weiß ich nicht. Das Einzige, was ich wirklich hoffe, ist, dass das Land aufmerksam ist oder die verantwortliche Personen aufmerksam sind und dass sie einfach nicht das Land für ein Apfel und Ei verkaufen. Das bedeutet nicht, dass ich für einen Orenpreis verlange, sondern man muss einfach auch die Hotellerie schützen. Wenn andere Länder, und ich hoffe, dass bald passieren kann, dass Frieden in Tourismus zurückkehrt, wenn andere Länder auch schon bereit sind, Kunden zu bekommen, dass man dann auch nicht mit leeren Händen da sind. Das ist meine Meinung.
Und genau genommen noch eine Menge mehr. War Madeira zum Beispiel lange Zeit ziemlich out, wenn es um den Tourismus für Massen ging, so stürzen sich Veranstalter Land auf Land ab jetzt auf die Insel im Atlantik. Line Leite warnt vom Verramschen eines Urlaubsziels, das eventuell viele wirtschaftliche Trümmer hinterlässt, wenn die Konzernkarawane weiterzieht. Opfer könnten dann auch die vielen kleineren Hotels sein, auch wenn die seit Jahren eine kleine, feine Stammkundschaft haben.
Bei der Quinta de Madeira und dieser Charming Hotels und dieser Boutique Hotels, die Kunden, die das suchen, haben schon vorher gesucht. Das heißt, das ist natürlich die Art und Weise, wie man Madeira am besten sehen kann. Aber das ist eine ganz, ganz andere Art von Kundschaft. Das sind Menschen, die sich wirklich für Kultur interessieren, für das gute Essen, für den Wein. Und es gibt viele, viele Kinder, die eigentlich eigene Gärten haben. Das sind sehr Naturliebhaber. Und die waren schon da. Diese Kinder in Madeira werden auch ein mehr Gäste bekommen. Aber das sind viele, die wiederkehrend sind, die eine Liebe zu dem Land und zu dem Insel entwickelt haben.
Sehr diplomatisch ausgedrückt, viel werden solche Häuser nicht vom sogenannten Aufschwung profitieren. Für den Massentourismus will man aber auch eine schöne und noch stille Insel im Windschatten von Madeira erschließen. 8 Hotels auf der kleinen Strandinsel Porto Santo im Atlantik sollen die Urlauber von Neckermann und Thomas Cook anlocken. Andere Konzerne folgen, musste man dorthin bisher umständlich über Madeira mit anschließender Fährüberfahrt anreisen. So erledigt das im nächsten Sommer die Condor im Non-Stop-Flug. 11 Kilometer Länge, 6 Kilometer Breite und 42 Quadratkilometer Größe werden auf geschätzte 8 Millionen zusätzliche Urlauber treffen. Ja, der Tourismus ist einer der Hauptwirtschaftsfaktoren von Porto Santo. Eine Chance? Ja und nein, sagt Lina Leite und kommt unterm Strich eher zum Nein.
Es gibt Kapazitäten. Es ist eine Insel, die unheimlich traumhaft schön ist. Diese Insel hat nur funktioniert zwischen Juli und August und die meisten waren portugiesische Gäste. Das heißt, die Wintermonate, die schönsten sind, waren am viele Hotels zugemacht. Das einzige Hotel, der offen war, war Hotel Porto Santo und der hat sich geweigert zu schließen, aber die anderen müssen schließen. Jetzt ist eine Wende und diese Wende ist natürlich mit den Charterflügen, die dazu gibt. Das heißt, für die Hotellerie und für die Einheimischen ist das eine Möglichkeit zu überleben.
Das müsse man aber richtig machen. Ihre Beobachtung, bereits jetzt vor dem Eintreffen der ersten Gästewelle wird gebaut und betoniert. Das, was die bisherigen Gäste geliebt haben, Beschaulichkeit und Ruhe, wird über Bord geworfen. Man probt bereits die Gästeanimation und gleichzeitig hat man Angst vor dem Ansturm. Denn
privat verbringe ich immer im Winter eine Woche bis 15 Tage Urlaub dort, wegen dieser Sand und wegen dieser Heilsand. Wenn man Ruhe sucht, das ist der richtige Ziel. Ich bin auch total dagegen, dass noch mehr Hotels dazu kommen, weil diese Insel erträgt diesen Druck nicht. Und ich hoffe nur, dass die Entscheider genau wissen, was sie für die Insel wollen. Weil diese Insel, wenn sie im Tourismusbereich, im Gesundheitstourismus entwickelt hätten, hätten sie eine große Chance, weil viele Gäste kommen wegen dieser therapeutischen Möglichkeiten. Man hat Behandlung mit dem Sand und für Neurodermitis zum Beispiel oder wenn man Rheuma hat oder Fibromyalgie, das sind alle Krankheiten, die man auch nicht genau weiß, woher sie kommen, ob sie Stressfaktoren haben oder nicht. Und viele kommen, um sich dort zu behandeln. Und eigentlich sollte das der Zukunft von Porto Santo und nicht Massentourismus.
Dieser tut der kleinen Insel nicht gut. Trotzdem wird vermutlich auf der Basis von Krediten zurzeit investiert und gebaut. Es ist die Fehlplanung in eine Zukunft, die vermutlich keinen Bestand haben wird und das schöne, ursprüngliche Porto Santo zu einem austauschbaren Ziel machen wird. Den Hoffenden wird es nichts nutzen, wenn sie investiert haben und die Veranstalter das nächste Ziel zurückerobern, weil der Wind einmal mehr gedreht hat. Selbst weitschauende Planung wird auf die Seite gelegt, wenn der Multi mit den großen Scheinen winkt. Ein fataler Fehler. Vermutlich wird er einmal mehr gemacht. Aber jetzt zu den Gewinnern, da sind die Kreuzfahrten zu nennen. Die Terrorangst geht imagetechnisch ganz offenbar nicht an Bord. 2 Millionen deutsche Passagiere sprechen eine eindeutige Sprache. Beim Standard-Badeurlaub ist fast schon zwangsläufig Spanien gut dabei. Interessanterweise schwächelt Mallorca, was nach Meinung einiger Veranstalter angeblich an den erheblich gestiegenen Hotelpreisen liegt. Das Geschäft im letzten Jahr lief dort gar zu gut. Jetzt haben wohl einige Hoteliers die Preisschraube etwas zu stark angezogen. Griechenland wird überall als Renner 2017 genannt. Das ist dann für die dortige Wirtschaft gut, wenn Teile des Gelds auch im Land bleiben. Wer ein gutes Gewissen haben will, bucht eine Ferienwohnung oder Übernachtung mit Frühstück und lässt mit Ausflügen, Taverna-Besuchen und weiteren Angeboten auch etwas mehr Geld bei den Griechen. Denn All-Inclusive hilft hier ökonomisch nur bedingt. Ganz davon abgesehen, dass ein Griechenland-Urlaub nur griechisch wird, wenn man die heiligen Hallen der Strandresorts auch mal wirklich verlässt. Bei Fernreisen bleiben die USA und Südostasien an der Spitze der Sehnsüchte. Immerhin weist die jährliche Reiseanalyse für den asiatischen Raum einen Anteil von 23% der 5,3 Millionen Fernreisen im letzten Jahr aus. Nordamerika liegt bei 21%. Buchungsflaute nicht vorhanden, sagen die deutschen Spezialveranstalter. Allerdings liegen nicht die USA, sondern explizit Kanada im Reisetrend für den kommenden Sommer. Der sogenannte Trump-Effekt sei aber nicht spürbar. Und nun zu den echten Gewinnern. Der Urlaub im eigenen Land wird immer mehr zum Favoriten. Der Trend scheint sich 2017 vermutlich sogar noch zu verstärken. Ganz oben auf der Favoritenliste für den Jahresurlaub stehen Mecklenburg-Vorpommern und die dortige Ostseeküste. Auch die skandalträchtige Landtagswahl im September letzten Jahres wird daran wohl nicht viel ändern. Wir haben aber nachgefragt auf Deutschlands östlichster Insel. Im Herbst war man zuversichtlich, jetzt ist man sicher, mit mehr als einem blauen Auge davongekommen zu sein.
Frau Scholz, die Krise nach den Landtagswahlen vom Herbst, ich glaube, es ist ein bisschen Gras drüber gewachsen und durch neuere Fakten hat sich auch vieles relativiert.
Ja, hat sich auf jeden Fall relativiert. Wir hatten ja auch im letzten Herbst schon das Gefühl, dass das jetzt keine Auswirkungen auf die konkreten touristischen Zahlen haben würde. Ich glaube, das konnte auch durchaus korrigiert werden, dass das eben ganz konkrete Protestreaktionen waren auf verschiedene Dinge, die hier auch in der Region nicht so gut gelaufen sind, wie die Leute sich teilweise sich auch ein bisschen abgehängt gefühlt haben von der Landesregierung. Und hat sich jetzt nicht konkret in den Besucherzahlen niedergeschlagen.
Die Landesregierung oder sprich ihr Wirtschaftsminister Harry Glawa hat sich ja gestern gerade in der Presse und hier auf der ITB geäußert. Zum einen ist er ganz glücklich über die vielen deutschen Urlauber. Mecklenburg-Vorpommern ist ja inzwischen vor Bayern, was den längeren Urlaub betrifft. Die Ostsee zieht also. Er macht sich gleichzeitig aber auch Gedanken über weniger ausländische Gäste. Trifft das eigentlich auch auf Usedom zu?
Also auf Usedom ist sicher Skandinavien ein Thema und die meisten Gäste, ausländischen Gäste, kommen aus der Schweiz.
Auch für Sie gilt letztendlich, Deutschland ist der Hauptmarkt für den Tourismus, also Inland.
Auf jeden Fall. Also das trifft auf Usedom mit Sicherheit zu, dass der Hauptmarkt auf jeden Fall Deutschland ist. Ja.
Ganz praktisch, der Flughafen in Heringsdorf baut Jahr für Jahr immer bessere Verbindungen nach Deutschland auf, inzwischen auch in die Schweiz. Sie haben das ja eben gesagt, ein interessantes Zielgebiet, und auch nach Österreich einfacher hinkommen. Ich denke mal, das war schon etwas, was in den letzten Jahren Stück für Stück einfach gebastelt werden musste, diese vielen Verbindungen.
Ja, auf jeden Fall hat sich das so nach und nach entwickelt. Wir haben ja auch verschiedene Hotelpartner, die eben bestimmte Kontingente abnehmen und so das wirtschaftlich absichern. Und das muss sich allmählich entwickeln und wir konnten das eben auch immer weiter ausbauen. Dieses Jahr ist ja neu Linz dazugekommen. Insofern haben wir Österreich und die Schweiz und auch verschiedene Destinationen in Deutschland. Man kann einmal die Woche am Wochenende direkt nach Heringsdorf fahren und das passt natürlich mit den Urlaubswochen und mit den Bettenwechseln wunderbar zusammen.
Und hat, glaube ich, auch durchaus einen ökologischen Faktor. Ein Tag ist es laut und in der restlichen Zeit ist Ruhe.
Ja, das ist richtig. Der Flugbetrieb findet am Wochenende statt, an ein, zwei Tagen. Und den Rest der Woche hat die Insel eine ruhige Zeit. Ja.
Was gibt es touristisch Neues auf der Insel? Man kann natürlich nicht jedes Jahr ein touristisches Produkt völlig neu entwickeln. Ich glaube, die Planungen gingen ein bisschen stärker in den letzten Jahren in die Richtung Achterland stärken und Stärkung der Nebensaison. Inwieweit sind die Initiativen denn vorangekommen?
Ja, um die Nebensaison zu stärken, da haben wir natürlich schöne Events. Jetzt zum Beispiel im März Baltic Lights und im Herbst mit dem Usedom Cross Country ist das ja ein ähnlicher Effekt. Neu haben wir diesen Sommer im Juni das Extreme Coast Race. Das wird auch ein großes Event in Zinnowitz sein. Ein Viersportkampf mit Radfahren, Laufen, Outrigger und Surf-Ski. Und ja, das sind so größere Events, die eben auch die Vor- und die Nachsaison stärken.
Und man hört da auch heraus, von der Zielgruppe her geht es nicht nur an Familien, sondern durchaus auch an sportlich orientierte jüngere Leute.
Ja, das wären jetzt Events, die eben sportlich interessierte und jüngere Leute ansprechen. Aber wir haben natürlich auch die Literaturtage im Mai oder das Usedomer Musikfestival auch im September, Oktober. Das wäre dann eben ein kulturinteressiertes Publikum, was sich dadurch angesprochen fühlt. Insofern ja, gibt es verschiedene Angebote.
Großer Renner sind offensichtlich die immer besser und zahlreicher werdenden Flugverbindungen zum Flughafen Heringsdorf. Düsseldorf, Frankfurt, Dortmund, Stuttgart stehen auf dem Flugplan. Von Österreich aus gibt es eine neue Verbindung aus Linz und aus der Schweiz kann man von Basel und Bern in Richtung Ostsee fliegen. Von Freitag bis Sonntag ist Flugbetrieb mit Eurowings, Lufthansa, Germania, Austrian Airlines und Skywork. In der Woche bleibt es bei vergleichsweise himmlischer Ruhe in Heringsdorf. Bier, Wein, Kultur und Fahrrad sei Dank. Die Region Franken hat im letzten Jahr schon ein gutes Geschäft gemacht und gedenkt auch 2017 daran, sich ein ordentliches Stück aus dem bayerischen Tourismuskuchen herauszuschneiden. Jörg Henschel vom Tourismusverband Franken hat uns Auskunft gegeben zu Erfolgen, Randlagen und wie viele deutsche Regionen zum Projekt Reformationsjahr.
Angel, auf der einen Seite ist Franken ja etwas Eindeutiges, auf der anderen Seite könnte man ja fast sagen, es ist fast zu vielfältig. Wie verkaufen Sie Franken in dieser Vielfältigkeit, die der Teil von Bayern nun zu bieten hat?
Franken liegt im nördlichen Bayern und wir können die Vielfalt punkten, indem wir konkret oder speziell einzelne Gästesegmente ansprechen. Das heißt zum Beispiel Kultur- und Städteinteressierte, sowohl im Inland als auch im Ausland. Dann ganz groß bei uns das Thema Kulinarik. Ich denke da an den Frankenwein oder Frankenheimat der Biere. Wir haben die größte Brauereidichte der Welt und hatten da letztes Jahr auch ein Jubiläum, 500 Jahre Reinheitsgebot, wo wir ganz groß punkten konnten. Und das dann in Kombination mit aktiv Radfahren und Wandern haben wir da ein ganz großes Angebot für unterschiedliche Zielgruppen.
Bier und Wein, beide sind großartig. Wie kriegt man diese Doppelschiene hin? Oder ist das dem Genussfreund eigentlich egal, ob er Brauereien besichtigt oder Weinkellereien anschaut oder durch die Reben läuft?
Das Besondere an unserer Region ist, dass wir nicht das Entweder-Oder haben, sondern beides zusammen. Wir haben das Bierland Franken und das Weinland Franken. Und der Main als Lebensader verbindet ja auch diese beiden Regionen. Das heißt, der Gast muss sich nicht entscheiden, will ich Wein oder Bier, sondern er kann beides bei uns haben.
Schwerpunkte zur ITB 2017. Was macht Franken aus über die Ansammlung von historischen Städtchen, Bier, Wein, Schäufele, Bratwürstler, traumhafter Landschaft, Wandern, Radfahren? Hat ja ganz, ganz viel mit Genuss zu tun und gleichzeitig auch mit Aktivität.
Genuss, Kultur, Aktivität, alles in Verbindung. Dieses Jahr haben wir ein großes Jubiläum, 500 Jahre Reformation. Und da ja auch in Coburg die Bayerische Landesausstellung zu Ritter, Bauern, Lutheraner, die von Mai bis November dieses Jahr stattfinden wird. Aber auch in anderen Städten, ich denke jetzt an Nürnberg, haben wir zwei schöne Ausstellungen oder in Rothenburg ob der Taube. Also da wird in ganz Franken einiges dieses Jahr zum Thema Luther- und Reformationsjubiläum laufen.
Tun Sie sich eigentlich schwer damit, weil von Sachsen-Anhalt und Sachsen wird das ja komplett eingemeindet. Ich habe mit Nordhessen gesprochen, die ja auch so ein paar Reformationsecken haben. Ist nicht so ganz einfach für den, der nicht ganz an Wittenberg dran ist.
Das stimmt, aber Martin Luther hat ja auch ein halbes Jahr auf der Feste verbracht, in der Moritzkirche, wo auch ein Teil der Landesausstellung stattfinden wird, oftmals gepredigt. Und von dem her müssen wir uns da nicht verstecken, sondern können auch als Lutherregion punkten.
Schauen wir doch noch mal ein bisschen auf die Region. Ich glaube, es gibt schon mehr oder auch weniger gut repräsentierte oder auch bekannte Regionen. Ich denke mal, die Rhön beispielsweise ist so eine Ecke, wo vielen nicht so richtig klar ist, wo gehört sie hin. Was natürlich bei diesem Gebirge, das nur gleich in drei Bundesländern vermarktet wird, auch nicht so ganz einfach ist. Wie vermarktet man einen solchen Randbereich?
Also unsere Philosophie ist ja Werbung unabhängig von Verwaltungsgrenzen. Das heißt, wir haben ja auch Gebiete, die zum Beispiel im hessischen Bereich sind, im baden-württembergischen Bereich oder auch jetzt seit kurzem im thüringischen Bereich. Und da wollen wir eben bewusst auf die Landschaften setzen und weniger auf Verwaltungsgrenzen. Für den Gast steht natürlich die Destination im Vordergrund, die Landschaft, die Orte. Und da macht es für ihn jetzt keinen Unterschied, ob da jetzt die hessische und die bayerische Landesgrenze verläuft oder eben nicht. Seit Jahren hat sich das eigentlich bewährt, diese Marketingarbeit und auch diese Kommunikationsstrategie, dass man da Werbung nach Regionen und Gebieten quasi macht.
Ihr persönlicher Werbespot, Franken 2017. Sie haben 30 Sekunden, was sagen Sie mir?
Frankenpunkte. Zum einen durch die Vielfalt. Dieses Jahr ganz besonders im Fokus 500 Jahre Reformation mit der Bayerischen Landesausstellung in Coburg von Mai bis November. Aber auch die anderen Aktivitäten, Bier, Wein, Kulinarik insgesamt. Und die Aktivangebote mit Wandern und Radfahren werden dieses Jahr ganz besonders auch von uns beworben und stehen im Vordergrund.
Der Lahntal-Tourismusverband in Hessen, der seit vielen Jahren bundeslandübergreifend arbeitet, setzt ganz klar auf Aktivität. Da gibt es den 4-Sterne-Lahntal-Radweg, den Lahntal-Wanderweg und natürlich den Fluss selber, der sich hervorragend mit dem Kanu erkunden lässt. Alles nicht brandneu, aber immer attraktiver, bestätigte uns Geschäftsführer Achim Giesig im Reiseradio-Interview.
Ich habe jetzt eben gerade 4 Sterne gehört, ITB, Auszeichnung für das Lahntal. Die 4 Sterne gab es wofür?
Ja, wir haben die 4 Sterne für den Lahntal-Radweg bekommen. Und zwar haben wir die 4 Sterne auch jetzt schon zum 4. Mal bekommen. Seit 2006 haben wir zum 4. Mal die Sternezertifizierung des ADFC Bundesverbandes durchlaufen. Das sind wir der einzige Radfernweg in Deutschland, der dieses zum 4. Mal durchlaufen hat. Und wir freuen uns sehr, dass wir die Qualität so weit halten, zum Teil sogar steigern konnten, weil die Kriterien immer etwas verschärft werden seitens des ADFC, dass wir die 4 Sterne wieder erreichen konnten.
Die Region ist ja ohnehin für Aktivitäten bekannt. Da hat man den Radweg, da geht es entlang der Lahn. Man kann sich auf der Lahn umtun. Gibt es eigentlich auch da irgendwelche Fortschreibungen, irgendwelche Neuentwicklungen? Weil leider ist es ja im Tourismusgeschäft so, dass man in regelmäßigen Abständen immer irgendwie eine Sensation aus dem Ärmel schütteln soll, um im Geschäft zu bleiben.
Ja, neben dem schon angesprochenen wunderbaren Kanu-Erlebnis auf der Lahn und dann dem Lahntal-Radweg, den man auf 250 Kilometer beradeln kann, feiern wir in diesem Jahr 2017 5 Jahre Lahn-Wanderweg. Den haben wir genau vor 5 Jahren als Qualitätswanderweg Wanderbares Deutschland eröffnen können. Eine Strecke über 290 Kilometer von der Quelle bis zur Mündung, aufgeteilt in 19 Etappen. Und wir möchten das Jahr 2017 dazu nutzen, diese 5 Jahre Lahn-Wanderweg ausführlich im Lahntal zu feiern. Es finden von Anfang Mai bis Ende September vielfältige Veranstaltungen im gesamten Lahntal statt, wo ein riesen Wanderrucksack von verschiedenen Personen durch das Lahntal getragen wird und wandert. Es gibt Besucher auf dem Ochsenfest, es gibt Besucher auf dem Blumenkorso in Bad Ems und bei vielen anderen Veranstaltungen. Und da gibt es auch einen Veranstaltungskalender speziell zu dem Lahn-Wanderwegsjubiläum, der im Internet unter www.daslahntal abrufbar ist.
Lahntal im Frühling. Was macht die Region, wenn es denn dann mal in den Frühling geht, nun besonders attraktiv?
Ja, wenn die Natur wieder aufblüht und wieder Leben in die Landschaft kommt, dann kommen bei uns wirklich die ersten aktiven Naturgenießer. Die fangen quasi mit Ostern an, sich auf dem Lahntal-Radweg zu bewegen. Wir haben jetzt schon die ersten Kanuwanderer, die jetzt schon ihre Buchungen machen. Der Lahn-Wanderweg ist also sowohl im Frühling als auch im Herbst sehr, sehr beliebt. Und natürlich gibt es dieses Jahr ein Themenjahr bundesweit, nämlich das Lutherjahr. Und davon profitiert natürlich nicht nur Thüringen mit der Wartburg in Eisenach, sondern auch Hessen mit verschiedenen Stationen und natürlich das Lahntal auch mit Marburg insbesondere. Also da kann man Marburg ans Herz legen. Da finden verschiedene Aktionen zum Thema des Lutherjahres in und um Marburg herum statt.
Wie schwierig ist es eigentlich, Reformation und Luther zu bewerben, wenn man ein bisschen am Rande liegt?
Nun, es gibt natürlich Schwerpunktorte, das ist ganz klar. Aber ich glaube, wir profitieren alle davon miteinander. Und wir fühlen uns da nicht irgendwie als zweite Geige, sondern wir sind froh und glücklich und dankbar, dass wir in dem Gesamtkonzert, in diesem Gesamtkontext mitspielen dürfen, weil es halt ein bundesweites Thema ist, dass da Kollegen und Nachbarbundesländer vielleicht etwas stärker im Fokus sind. Das gönnen wir denen. Dafür haben wir wieder andere Schwerpunkte. Also wir sind froh, dass wir unser Lahntal, in dem Fall aktiv durch die Stadt Marburg, in das Projekt Lutherjahr 2017 einbeziehen und einbinden können.
Was von DCT und Deutschem Tourismusverband in weiten Teilen des Landes beworben wird, ist das Reformationsjubiläum, das Lutherjahr, das Gedenken an ein Ereignis, das die religiöse und politische Landschaft in Mitteleuropa vor 500 Jahren maßgeblich verändert hat. So besteht durchaus Hoffnung, dass insbesondere der jahrelang schwächelnde Tourismus in Sachsen-Anhalt vorankommt. Reisen ist Erfahrung, ist Kennenlernen, ist Neues akzeptieren, kann durchaus gelebte Toleranz vermitteln. Dort, wo Toleranz, Akzeptanz und Freiheit herrschen, dort sollten wir gerade 2017 unseren Urlaub verbringen. Danke fürs Zuhören und so long.